letztes Jahr zum Ende der Saison war es vielleicht ein bisschen sehr, sehr selbstbewusst, dass ich gesagt habe, nächstes Jahr werde ich dabei sein. Ich glaube, das hätten auch die wenigsten gedacht, aber im Endeffekt kann man, wie man sieht, alles möglich machen.
Das ist Max Dehning, 20 Jahre alt und Speerwerfer, dessen Welt am 25. Februar 2024 ziemlich durcheinandergewirbelt wurde. Gefühlt aus dem Nichts 90-Meter-Werfer, U23-Weltrekordhalter und der sechstbeste deutsche Werfer aller Zeiten. Doch wer ist der Mensch hinter der Weite? Wie ist er mit der plötzlichen Aufmerksamkeit umgegangen? Und wie hat er als 19-Jähriger die EM und Olympischen Spiele erlebt? Und welche Lehren zieht er aus dieser so besonderen Saison? Antworten gibt es jetzt gleich hier. Mein Name ist Alexandra Dersch und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei der neuen Folge von True Athletes, True Talk. Max, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast nach deiner Bundeswehrausbildung.
Ja, vielen Dank. Ich bin auch froh, dass ich hier mal so ein Interview, so eine Podcast-Folge mitführen kann.
Ja, ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Themen, über die wir sprechen können, denn hinter dir liegt einfach ein verrücktes Jahr. Ich glaube, das fasst es ziemlich gut zusammen. Wenn du magst, lass uns direkt reinspringen und auf diesen 25. Februar 2024 schauen. Du lachst schon. Wie hat dieser Tag dein Leben verändert? Nimm uns gerne mal mit.
Ich sag mal so, das war ja ein Wurf für die Geschichte in der Speerwurfwelt, also 90,20 Meter war es ja dann genau. Und wie ich dazu gekommen bin, wie ich da so weit geworfen habe, das ist mir immer noch ein Rätsel, weil eigentlich habe ich nichts anderes jetzt in der ganzen Saison gemacht. Ich denke mal, deswegen liegt es sehr viel an meinen Fußproblemen, dass es im Nachhinein dann auch nicht mehr so weit ging, weil ich bei dem Wettkampf, dass ich erstmal richtig das Stemmbein gesetzt habe. Ich denke mal, das liegt auch sehr viel daran, dass ich außer Vorbereitung kam und noch gar nicht so viele Würfe gemacht habe und da dadurch die Belastung auf dem Fuß noch nicht so hoch war. Und dann habe ich mich einfach in den Wettkampf reingestellt und habe ja mein eigenes Ding da gemacht. Und genau, ich konnte meinen Fuß mal vernünftig setzen, das Stemmbein stand halbwegs gut. Und dann können die auch auf so eine Weiten fliegen. Also denk mal, das ist schon mit das Wichtigste, dass du gesund bist und verletzungsfrei werfen kannst, weil wenn du schon im Vorfeld immer weißt, oh, ich habe hier ein Wehwehchen und da, dann macht das des Öfteren Meter aus. Und das hat man auch in meiner nachfolgenden Saison nach dem Wettkampf dann gesehen, dass irgendwas mit meinem Körper nicht stimmen und das jetzt halt das Stemmbein, was schon seit über 2 Jahren Probleme bereitet.
Genau. Ja, da schauen wir gleich gerne im Detail auch nochmal drauf auf die nachfolgende Saison, denn die hatte es ja mit diesen 2 Großereignissen auch tatsächlich in sich. Ich würde aber tatsächlich gerne nochmal auf Halle schauen, also auf diesen besagten Februartag. Da hast du schon gesagt, im ersten Versuch 90,20 Meter. Ich war selber nicht dabei. Ich habe mir sagen lassen, es waren auch ganz viele andere nicht mit dabei, denn gefühlt war noch keiner so richtig ready, als du schon da alles rausgehauen hast. Als dieser Speer dann auf diese 90,20 Meter flog. Ich meine, das ist so eine Frage, die wird euch Speerwerfern ganz, ganz häufig gestellt. Merkst du das, wenn der die Hand verlassen hat? Oder wann hast du das so realisiert? Okay, ey, das ist jetzt ein Versuch, der gelingt nicht vielen Menschen.
Genau, tatsächlich bin ich in den Wettkampf schon reingegangen, habe mich eingeworfen und ja, da sind die Schwere schon echt weit geflogen. Aber ich bin von meiner Bestleistung ausgegangen von 79 Metern, die ich im Vorfeld stehen hatte und hatte mich dann ganz normal eingeworfen und habe erst mal gedacht, ja, sind schon wieder gut weit, aber wie weit die dann genau waren, hätte man im Vorfeld eigentlich sehen können, aber ich glaube, ich wollte es einfach nicht wahrhaben, dass die jetzt so weit fliegen und genau. Im ersten Wurf kam dann ja direkt der 90-Meter-Wurf und ja, das merkst du direkt. Also ich dachte, er kommt gar nicht mehr runter. Der ist echt geflogen. Da merkst du dann auch mal ein bisschen, oder eigentlich merkst du gar nicht so viel, dass alles passt. Weil es einfach so schon, kann man gar nicht so beschreiben. Also ich habe jetzt nicht viel anders gemacht als in meinen anderen Wettkämpfen, aber Es hat sich einfach alles sehr leichtfüßig angefühlt, dieses Reinlaufen. Und ich glaube, ich hatte eine echt hohe Geschwindigkeit auch im Anlauf. Aber es hat sich halt, ja, echt langsam angefühlt. Also, deswegen kann da im Nachhinein zu dem Wurf, kann ich den gar nicht so richtig beschreiben, weil es echt sehr, sehr schnell ging auch. Also alles. Und ich war dann auch nach dem ersten Wurf eigentlich, hätte man schon sagen können, fertig mit dem Wettkampf. Ich habe ja noch den dritten Wurf gemacht, war nochmal auf eine 85.
85,45, genau,
Da habe ich
ja.
gesagt, weil da wieder technisch alle Sachen irgendwie nicht so liefen, habe ich gesagt, komm, das reicht jetzt für den Wettkampf. Ich glaube, ich habe erst mal gezeigt, was ich dieses Jahr drauf haben kann.
Ja, sensationell.
Dann ging das Ganze ja erst richtig nach dem Wettkampf los, also mit Medien, Nachrichtensendern.
Ja.
Das war sehr, sehr überfüllt. Ich
Ja,
glaube, das
erzähl
ging
gerne mal, genau.
genau, das ging 2 Wochen lang bestimmt. Ich glaube, ich hatte ein Live-Interview bei Sky und all sowas, ARD, ZDF hatte auch sehr viel. Auch nicht nur einmal so ein Interview, sondern das waren auch dann schon ein, zweimal. Und jetzt melden sich so eine Sender auch mal nach so einem Wurf, nach jedem Wettkampf, zum Beispiel nach Olympia, nach der Europameisterschaft. Das ist auch ganz schön, dass du mit so einem Wurf mal ein bisschen für dich als Athlet und auch für die Disziplin Speerwurf ein bisschen Werbung machen kannst und dass das ein bisschen größer aufgezogen wird mal. Ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig, dass wir auch viel für unsere Sportart werben und auch für uns als Athlet selber. Und deswegen
Absolut.
habe ich auch gesagt, nehme ich alles Mögliche mit an den Interviews, was ich unterkriege. Ich habe dann erstmal die wichtigsten gemacht, bis dann zur Heimatzeitung habe ich mich dann durchgearbeitet. Genau. Das ist schon eigentlich sehr, sehr wichtig, gerade bei uns in der Leichtathletik, diese Eigenvermarktung, dass du auch für dich als Athletin halt Werbung machst neben dem
Auf jeden
Sport.
Fall. Und
Genau.
das ging gefühlt dann ja auch von, ich sag mal, von 0 auf 100. Ich meine, wir müssen auch immer noch mit ins Rennen werfen. Du warst zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt. Also in der Leichtathletik-Insider-Welt, so würde ich jetzt mal sagen, natürlich kein Unbekannter. Du warst vorher schon Zweiter bei der U20-EM. Galtst als Riesentalent, gar keine Frage. Aber 90 Meter, das ist natürlich nochmal eine Öffentlichkeit, die kann man so kaum vorbereiten, ne? Deshalb, ich weiß, dein Trainer Matthias Rau hat das schon auch versucht, ein bisschen zu selektieren und das behutsam irgendwie so auch an dich ran zu tragen. Aber wenn du jetzt mal ja uns vielleicht auch so ein bisschen mitnehmen willst in deine Innenwelt, so zu diesem Zeitpunkt, da kam ja auf einmal ganz viel. Du musstest verarbeiten, auf einmal 90 Meter geworfen zu haben und die Öffentlichkeit wollte in Anführungsstrichen Stellungnahmen da von dir haben. Wie lange hast du für dich persönlich tatsächlich gebraucht, um das überhaupt in Gänze zu verpacken?
Genau, wenn man sich erstmal denn danach so diese Gedanken macht, 90 Meter hat in Deutschland, bin ich glaube ich der sechste, erste
Ja.
jemals über 90 geworfen hat. Darüber machst du dann halt danach so ein bisschen Gedanken, was du da überhaupt so vollbracht hast. Und ich glaube, weltweit stehe ich ja auf 21 oder 22 der, ja,
Der ewigen
besten
Weltbestenrissen,
Schwer,
genau.
genau. Ja, wenn du dir das so vorstellst, das ist schon, weißt du gar nicht mehr
Das ist
so
schon ein
richtig, was
Fund,
du da,
Max. Ja.
genau, weißt du gar nicht mehr so richtig, was du dazu sagen sollst. Ich glaube, ich war jetzt auch nicht als Einziger da auf dem Sportplatz geschockt. Das ist ja sehr cool aufgebaut. Es ist einmal in Halle die Speerwurfanlage, Diskuskugel, das dann hinterm Haus. Und als ich den Wurf hatte, dann standen die halt alle um die Speeranlage. Also ich glaube, da waren sehr, sehr viele Leute fasziniert und dann auch so, ja, im Sommer ist ja immer diese hallischen Werfertage. Das war jetzt dies Jahr auch sehr, sehr viel los für den Speerwurf speziell. Sind sehr viele aus der Welt angereist, um mal auf der Anlage zu werfen.
Im Nachhinein hat das natürlich auch dein Bild verändert, wie du auf Wettkämpfen und insgesamt in der Speerwurfszene angekündigt und gesehen wurdest. Plötzlich bei jedem Wettkampf hieß es, der 90-Meter-Werfer, der Weltjahresbeste bis zu den Olympischen Spielen warst du obendrein auch noch, U23-Weltrekord und so weiter und so fort. Wir könnten jetzt da noch eine Reihe weitermachen. Hast du das jedes Mal gehört oder vielleicht nur beim ersten Mal und dann gesagt, okay, ich mache da jetzt einen Haken dran, weil du natürlich auch dann schnell dein Körper dir Rückmeldung gab, so wie beim ersten Wettkampf läuft es jetzt diese Saison wohl eher nicht weiter.
Ja, also ich würde sagen, ich war schon immer an den Wettkämpfen ja der gefragteste Mann bei allen, auch wenn ich mit dem ja, weil ich mit der Weite von 90 Metern angereist bin, auch wenn ich öfters mit so einem Julian im Wettkampf stand, der vom Leistungsniveau ja deutlich höher ist zurzeit noch.
Die Ansage hat er gehört, ich bin mir sicher.
Genau, das sehe ich auch. Nein, Spaß. Also das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also erstmal mit Julian, dann immer war ich sehr viel bei den Wettkämpfen. Das ist auch echt ein cooler Typ. Also mit denen hat das dies ja echt Spaß gemacht. Aber wenn ich jetzt nochmal auf die Frage zurückgehe, bei den Wettkämpfen war ich schon mal sehr gefragt dies Jahr, weil die alle immer von meinen 90 Metern ausgegangen sind. Am Ende hatte ich dann im Schnitt ja immer so 81, 82 Meter geworfen. Wir werfen auch nicht die meisten, genau, sag ich mal so. Ja, und das Traurige heutzutage ist, wenn du dann über Insta so guckst, aber ich blende das sehr viel auch aus, diese Hate-Kommentare ganz viel dann nach so einem Wurf. Ne? Ich weiß nicht, manche Leute gönnen einem das, glaube ich, nicht so und probieren dann immer auf einen rumzuhacken, wenn es dann mal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt.
Reagierst du da drauf oder wie gehst du
Gar
damit
nicht,
um?
nee. Also ich bin eigentlich einer da rein, da raus. Das ist mir dann auch relativ egal. Ich denke mir immer so, wenn sie nichts Besseres zu tun haben, dann sollen sie das machen. Aber ich glaube, da haben sehr viele so mit zu tun, gerade von den Top-Athleten. Und das musst du einfach ausblenden.
Aber ist auch ein Prozess, den man, glaube ich, lernen muss. Also, du gehst da jetzt nach außen hin sehr, sehr cool und sehr professionell auch einfach mit um. Aber das ist natürlich ein schwerer Rucksack, den so eine Weite auch einfach mit sich bringen kann. Hast du da viel mit Menschen drüber gesprochen? Sei es jetzt mit deinem Trainer oder mit deiner Schwester Marie, mit der du auch zusammenlebst? Oder was hilft dir dann da einfach?
Darüber zu sprechen. Also ich habe tatsächlich mich jetzt in der ganzen Saison gar nicht damit befasst, auch nicht mit dem Gefühl da oder ja, da reinzugehen im Wettkampf, oh, ich werfe jetzt wieder 90 Meter. So bin ich halt gar nicht. Ich finde immer, jeder Wettkampf wird alles wieder auf Null gestellt, geht wieder von vorne los. Deswegen bringt einem das auch immer nichts, wenn du bei einer Europameisterschaft oder bei Olympia in der Quali weit wirfst und dann im Finale nicht abliefern kannst. Genau, also ich mache mir da echt sehr wenig Gedanken über so Wettkämpfe im Vorfeld. Oh, was muss ich da jetzt werfen? Und gerade mit dem 90-Meter-Wurf habe ich mich jetzt auch noch gar nicht so befasst. Und ich sag mal so, der Wettkampf wird mir nie aus dem Gedächtnis gehen, glaube ich.
Ja.
So Erfolge in so jungen Jahren sammeln kann. Also ich sag
Absolut.
mal so, die meisten, wir haben unseren Höhepunkt ja auch erst mit 26, 27 Jahren. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, was da noch in den nächsten Jahren vielleicht oben drauf kommt.
Wir alle,
Also
Max, wir alle sind gespannt.
genau. Genau, wenn der Körper jetzt, wenn jetzt alles wieder verletzungsfrei ist, dann denke ich, wird das in den nächsten Jahren echt sehr, sehr cool.
Und dieser 90-Meter-Wurf, der hatte ja in diesem Jahr auch schon viele Türen geöffnet, wo du nicht nur als Athlet, sondern ich denke auch als Mensch einfach wachsen konntest. Also ich spreche natürlich von den Europameisterschaften und auch von den Olympischen Spielen. Nimm uns gerne mal ein bisschen damit rein in diese, ja, in diesen Sprung in das auf die ganz große internationale Bühne, die Europameisterschaften. So ein bisschen wie so die Hinführung zu den Olympischen Spielen. Da bist du Zwölfter geworden in Paris. War es dann in der Quali dann da leider das aus. Aber was bleibt davon unterm Strich für dich? Wie hast du diese Höhepunkte erlebt? Was war so dieses Learning, was du daraus mit Sicherheit ziehen kannst?
Genau, das ist eigentlich sehr interessant. Also, wir haben ja in der Jugend immer die U20 Weltmeisterschaft oder halt Europameisterschaft. Das wechselt ja immer von Jahr zu Jahr. Wenn du da im Wettkampf reingehst und auch nach dem Wettkampf mit der Presse und so, ich würde sagen, das ist so ein auch ein ganz wichtiger Step für die jungen Athleten, die in der U20 sind und dann hochkommen zu den Erwachsenen, das erstmal so mitzunehmen, wenn man die Möglichkeit dazu schon hat. Ich sag mal so, die U20 EM oder WM, das ist so die kleine Europameisterschaft sozusagen. Also wenn ich jetzt dann zu den Europameisterschaften in Rom dieses Jahr bei den Männern gefahren bin, ist das Ganze nochmal deutlich größer aufgezogen. Aber von Ablauf her ist es eigentlich immer das Gleiche. Du hast ein Aufwärmprogramm, gehst ins Stadion, wirfst dich ein, hast deine Quali, gehst aus dem Stadion raus und da ist jetzt ein großer Unterschied, dass da ist nämlich mit der Presse das deutlich größer aufgezogen bei meiner Europameisterschaft bei den Aktiven. Aber du hast es bei der U20 WM oder EM auch schon und das glaube ich sehr, sehr wichtig, dass du auch zu so einer Meisterschaft hinfährst und schon so ein bisschen Erfahrung mit so Sachen hast, weil sonst machst du dir da, glaube ich, selber so viel Stress und Druck und fokussierst dich gar nicht mehr richtig auf den Wettkampf. Und ja, da, ich glaube, das ist das Wichtigste immer, das sagt man auch immer, man eigentlich dieses Drumherum ist erstmal egal, man fokussiert sich auf den Wettkampf und wenn man für die restlichen Seiten noch Zeit hat, dann kann man das auch noch machen. Aber ich habe es jetzt, glaube ich, gerade bei der Europameisterschaft ein bisschen draus gelernt. Ich bin in der Qualifikation in meiner Gruppe als Siebter oder Achter rausgegangen, war dann schon so auf der Kippe, komme ich jetzt noch rein, komme ich nicht rein. Bin dann aus dem Stadion rausgegangen und dann kamen auch sehr viele Presse, Medienanfragen. Ich glaube, da wird man auch schlauer von. Ich denke mal, nächstes Mal werde ich es bei so einer Meisterschaft ein bisschen umgehen und gar nicht mehr auf alles eingehen, weil ich glaube, wenn du einen Tag später oder 2 Tage später schon dein Finale hast, musst du dich auch mal ein bisschen erholen und da nicht dann noch so lange rumstehen. Genau, das glaube ich sehr wichtig. Olympia ist dann nochmal was ganz anderes. Da ist ja mit dem Olympischen Dorf, Deutschen Haus und was du da alles hast. Also auch Paris war ja nur von Wettkämpfen umgeben. Am Eiffelturm hatten die, glaube ich, Beachvolleyball und so aufgebaut. Also das ist echt schon, was sie da auf die Beine gestellt haben, echt, echt krass. Also das nimmt man gerne mit.
Du wirkst jetzt unglaublich tiefenentspannt, während du darüber erzählst. In der Situation selber, wie aufgeregt bist du da? Bist du da auch so locker wie jetzt? Oder merkst du dann doch, okay, oh, der Puls geht jetzt noch ein bisschen hoch?
Also ich bin eigentlich immer so einer, der im Wettkampf generell, egal was das für ein Wettkampf ist, ich sag mal so, ob es ein Dorfwettkampf ist oder Olympia, ich bin eigentlich immer einer, der unter Adrenalin dann nochmal deutlich mehr Leistung abrufen kann. Also ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass du sowas hast, weil wenn du da so schläfrig im Wettkampf reingehst, fast einpennst, dann wäre das, glaube ich, nicht so sinnvoll. Und ja, also entspannt war ich jetzt bei Olympia tatsächlich dann aber auch mal nicht, weil da war ich auch deutlich aufgeregter als bei anderen Wettkämpfen. Aber im Endeffekt sagt man immer, dass es halt Wettkämpfe sind, wie jeder andere auch. Also es sind halt, ist halt nur die Konkurrenz, die stärker ist. Aber da sollte man sich eigentlich keinen Kopf drüber machen. Ich bin eigentlich auch so ein Typ, der fokussiert sich im Wettkampf auch echt auf sich selber, dass ich da gar nicht so gucke, oh, was macht der andere jetzt? Und da war es dann schon mal so, da guckst du dann schon mal hin, was dann nach mir hat der Chopra da geworfen, was der denn da so wirft. Also.
Ist, glaube ich, menschlich. Das ist natürlich auch was, was du für die nächsten Wettkämpfe irgendwie so mitnehmen kannst. Aber kann man sowas üben oder kommt das tatsächlich durch dieses Erleben?
Genau, ich habe jetzt schon gesagt, das war sehr, sehr wichtig, diesen Wettkampf oder die Wettkämpfe dieses Jahr mitzuerleben. Bin jetzt 20 geworden und da denke ich mir dann auch so, also es ist für mich eigentlich nur so diese Extras, dass ich schon mal dabei war, weil ich sehe, das abläuft alles. Wenn ich jetzt nächstes Mal zu so einer Meisterschaft fahre, dann gehe ich da auch einen ganz anderen Selbstbewusstsein rein, dass ich sage, ah, ich habe es jetzt miterlebt, ich kann das auch. Denk mal so, ah, nächsten Olympischen Spiele bin ich dann auch schon, ja, 23, 24 müsste ich da dann schon, genau, 23.
23.
Ich denke mal, da bin ich dann, ich werde jetzt ja auch von Jahr zu Jahr immer schlauer, was so Wettkämpfe angeht, wie man die gestaltet. Und ich habe mich jetzt auch, ich habe schon ganz früh angefangen, auch in der U20 schon bei hochklassigen Männerwettkämpfen da mitzumachen, also die schon gut besetzt waren. Und ich glaube, das sind auch so ganz wichtige Punkte, dass du so früh wie möglich probierst, in sowas reinzukommen, damit du die Erfahrung für später sammeln kannst und nicht dann auf einmal immer nur kleinere Wettkämpfe gemacht hast und dann auf einmal vor dem Publikum da stehst, wo das Stadion ausverkauft ist. Ich glaube, ja, da bist du, da ist jeder Mensch gleich, alle sind aufgeregt. Und das ist halt wichtig, dass man das vorher sich schon ein bisschen antrainiert.
Definitiv. Deshalb, das glaube ich, das war auch ein Geschenk, dass dieses Jahr du dir damit auch selber gemacht hast. Wenn wir jetzt mal auf heute schauen, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, es war ja, gab ja immer wieder dann auch in der Saison Probleme mit dem Fuß, der auch dann verhindert hat, dass der Speer eben nochmal in eine ähnliche Weite oder jetzt an die 85 oder darüber hinaus halt fliegen konnte. Du hast angekündigt, dass nach Paris eine OP anstehen wird. Ich glaube, sie ist noch nicht passiert, aber sie wird jetzt zeitnah passieren, oder?
Genau, also Bundeswehr hatte ich jetzt fertig, da durfte ich jetzt nicht weitermachen wegen der Sicherheitsüberprüfung für die Schießausbildung, weil das ist jetzt einfach nicht durchgegangen. Da waren ein paar Leute jetzt betroffen und wir mussten jetzt ja gestern abreisen da aus der Kaserne und anderen 2 Wochen, die muss ich dann nochmal nachholen nächstes Jahr, wenn es zeitlich passt. Das ist bei uns ja auch immer sehr schwierig. Jetzt fängt auch die Vorbereitung wieder langsam an. Das muss ich dann auch immer noch alles klären, wann das denn, wann ich darf, wann ich meine Grundausbildung zu Ende machen kann. Genau, und jetzt habe ich mich zeitnah darum gekümmert, um die OP und einmal zum Drüberschauen muss ich auch noch mal hin. Das ist jetzt nächste Woche Dienstag, fahre ich hin und lass über den Fuß noch mal rüber gucken, bespreche mit dem Arzt alles weitere ab und dann findet am Mittwoch die OP statt, genau. Also das ist jetzt erstmal so der Ablauf für die nächste Woche. Denn ich glaube, das ist auch mit so das Wichtigste jetzt in dem Jahr, was ich machen kann. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Step, dass ich dann nächstes Jahr auch mal verletzungsfrei werfen kann. Was heißt verletzungsfrei? Es war jetzt keine große Verletzung. Ich meine, ich konnte jetzt fast 2 Jahre oder ja schon 2 Jahre mit werfen. Und ich hätte es auch schon letztes Jahr operieren lassen können, das stimmt. Ich habe letztes Jahr Ende der Saison gesagt, nee, ich werde es dieses Jahr nicht operieren lassen. Ich möchte jetzt nächstes Jahr zu den Olympischen Spielen und man weiß nie. Also eigentlich ist der Eingriff da nicht groß. Das ist jetzt 4 bis 6 Wochen Schonzeit für den Fuß. Und dann sollte es wieder klappen. Aber man steckt da nie hinter. Und deswegen habe ich gesagt, werde ich das jetzt erst nach den Olympischen Spielen machen. Dann habe ich wieder 4 Jahre Zeit.
Wie gut, dass du dir da
So
treu
ein
geblieben
wichtiges Jahr
bist.
lässt man sich ja nicht einfach so entgehen. Und ich meine, vielleicht war es Anfang oder letztes Jahr zum Ende der Saison sehr, sehr selbstbewusst, dass ich gesagt habe, nächstes Jahr werde ich dabei sein. Ich glaube, das hätten auch die wenigsten gedacht, aber im Endeffekt kann man, wie man sieht, alles möglich machen.
Absolut, richtig schön. Tolle Geschichte, Max. Definitiv. Apropos Geschichte. Wir haben schon mehrfach gesagt, du bist ja immer noch unglaublich jung. Als du 17 warst, vor 3 Jahren, war schon ein ganz großer Wechsel, der vielleicht auch so ein bisschen so den Grundstein noch mitgelegt hat, die Erfolgsgeschichte, die sich jetzt schon so abgezeichnet hat. Da bist du mit deiner Schwester aus Celle, also mit Marie, nach Leverkusen gekommen und wohnst seitdem in einer WG dort. Wenn du uns mal oder wenn du dich selber ein bisschen erinnerst an diese Zeit, du als 17-Jähriger, Umzug aus dem Elternhaus in die eigene WG. Wie schwer fiel dir damals diese Umstellung und dieser ja doch sehr krasse Fokus damit auch auf den Leistungssport?
Genau, also ich war immer von Kind an schon einer, der ja sein Leben, würde ich fast schon sagen, für den Sport opfert. Also ich war schon sehr von Kind an immer im Leistungssport eigentlich aktiv, auch wenn das dann noch nicht so groß umfasst war, aber ich habe ja sehr viel Handball gespielt, Leichtathletik, auch erst mal so zweigleisig eigentlich beides gemacht, bis dann die Entscheidung, ich glaube mit 16,5 oder so hatte ich dann die Entscheidung getroffen, den Schwerwurf treu zu bleiben. Das war auch einer der wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben, würde ich sagen. Und dann ging es ja auch ja, mit 17 Jahren dann schon nach Leverkusen runter. Ich glaube, für meine Eltern war es sehr, sehr schwierig, weil es auch sehr kurzfristig war. Ich glaube, innerhalb von, lass mich nicht lügen, 1,5 Wochen, wo wir Bescheid wussten, kam direkt der Wechsel hin. Also das ging alles echt zügig und ich glaube, das war dann für meine Eltern auch nicht leicht. Ja, für mich war es auch anfangs nicht so schön, weil, also ich wollte den Step machen dahin, aber habe dann auch so gedacht, ja, jetzt ist man ein bisschen auf sich selbst gestellt. Also ich wohne ja mit meiner Schwester zusammen. Da bin ich auch echt froh, dass ich die hab und mit der eigentlich alles früher da zusammen gemacht habe und dass wir uns auch so gut verstehen. Weil wir hatten auch gesagt, anfangs hätten wir das nicht alleine gemacht. Also hätte ich gesagt, oh, ich wechsle jetzt nach Leverkusen. Ich glaube, vielleicht hättest du es sogar gemacht, aber so ist es halt nochmal was anderes, wenn du mit deiner Schwester dann da runter gehst. Da hast du erstmal einen für die Anfangszeit da und ich glaube, da spreche ich für uns beide. Das war uns auch sehr, sehr wichtig, dass das so ist. Ich glaube, jetzt, wenn du älter bist, jetzt so 3, 4 Jahre älter als vor 4 Jahren, genau. Jetzt sagst du dir so, ja, hast du alles gelernt, wie man selbstständig lebt. Jetzt macht uns das auch nichts mehr aus. Ich glaube, gerade so, wenn du noch sehr jung bist, ist das schon wichtig.
Definitiv, ja. Wie hast du dich wohl in dieser Zeit auch als Mensch verändert? Kannst du das so beziffern oder so in dich reinfühlen?
Als Mensch habe ich, ja, ich wurde ein bisschen selbstständiger, würde ich sagen. Also hier zu Hause wurde ja immer alles gemacht. Also ich komme nach Hause vorm Training, war dann duschen, dann wurde Wäsche schon fertig gemacht, dann für den nächsten Tag wieder sozusagen eigentlich. Also meine Mutter oder generell meine Familie, das sind die größten Supporter von uns, von Kind an schon. Die haben das immer unterstützt. Und genau nach der Schule war ich hier in der Heimat, wo ich da noch gewohnt habe, immer beim Essen, dann bei meiner Oma und Opa jeden Tag. Das war schon echt cool. Also die haben das auch alle mitgemacht. Die waren auch früher immer bei allen Wettkämpfen dabei. Ich glaube, das ist auch echt wichtig, dass auch die Familie und speziell die Eltern hinter diesem Sport stehen, gerade in jungen Jahren, dass du da einen hast, der dir auch Rückendeckung gibt, der immer bei dir ist und dich da supportet. Das ist, glaube ich, schon mit der wichtigste Baustein, gerade in der Anfangszeit, weil war für mich auch immer früher cool, wenn meine Eltern oder generell die Familie mit zu den Wettkämpfen gefahren ist, dann siehst du, ah, es interessiert sich auch einer dafür, was du da machst. Also, genau, das ist schon echt cool, dass alle das so mitgemacht haben.
Ich würde mal ganz kurz aus Handballspielen zurückkommen, denn ich hatte mich gerade gefragt, als du davon so erzählt hast, du hast das ja auch sehr lange gespielt. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, bis zur B-Jugend,
Genau.
kommt daher auch so dieser natürliche Wurf, den dir ganz viele so nachsagen und diese Automatismen, die sich einfach da schon früh setzen konnten? Oder sind das Bewegungen, wo du sagst, ja, klar, hat beides was mit Werfen zu tun, aber ist doch in den Nuancen sehr, sehr unterschiedlich?
Das ist ein sehr schwieriges Thema. Also früher war ich in der Leichtathletik immer, wo es dann mit Speerwurf da anfing. Das fängt dann ja auch erst Ballwurf, dann Speerwurf. Da war es immer so, haben die sich halt drüber oder nicht aufgeregt, aber haben die mal gesagt, ah, jetzt wirfst du wieder aus dem halben Arm, weil Handball hast du nicht diesen langen Zug. Und dann gehe ich, also ich hatte mal so ein Zwischending, dann war ich beim Handball, da war es dann zu lang hinten. Also da hat sie eigentlich der Trainer darüber aufgeregt und der andere wieder da. Ich glaube, was ich aus dem Handball mitgenommen habe, für den Speerwurf speziell oder fürs Werfen ist, du hast ja über Jahre sehr, sehr viele Würfe, auch härtere Würfe, die für die Schulter auch schön belastbar sind. Und ich denke mal, das ist so ein Vorteil, den ich jetzt habe. Ich habe gar keine Probleme mit Schulter, Ellbogen. Also das, glaube ich, kommt auch sehr viel aus dem Handball, weil ich da früher, du wirfst da an der Seite vorbei, was machst du noch alles? Ja, diese seitlichen sind eigentlich schon die schlimmsten, wenn ich heutzutage da nochmal rangehe. Gerade mit meiner Kraft jetzt, glaube ich, wird das auch nicht mehr gehen, aber früher hat mir das schon echt weitergeholfen. Also ich denke mal, deswegen habe ich auch so wenig Probleme damit, mit den Verletzungen. Es kommt sehr viel, ist auch sehr viel in den Handball verschuldet. Dann also kann ich jedem empfehlen, Handball zu spielen. Und ich sag mal so, es sind ja auch, wenn man das jetzt mal so sieht, es sind sehr viele, ja, Athleten, Julian, Andreas Hoffmann. Ich glaube, lass mich nicht lügen, Johannes hat auch mal so mit Zeit lang nur auf Spaß mal ein bisschen Handball mitgespielt. Also die kommen alle so ein bisschen aus dem Sport.
Ja, so eine gewisse Wurfaffinität ist wahrscheinlich nicht verkehrt, ne?
Ja.
Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, du hast ja auch schon jetzt nicht nur in diesem Jahr, was ja sonst so ein bisschen auch so von diesen 90 Metern und den beiden Großereignissen sonst manchmal schnell vergessen wird. Wir haben schon drüber gesprochen, über die Probleme im Fuß. Aber auch, ich erinnere mich ans letzte Jahr, als du auch eine Zeit lang das Gefühl hattest, du kannst deinen Körper nicht spüren. Ich glaube, es wurde ein Pfeifschuss-Drüsenfieber diagnostiziert. Wenn du mal so ein bisschen den Rückblick wagst, wie hart ist der Leistungssport und warum machst du ihn trotzdem mit so viel Leidenschaft und Liebe?
Genau, ich würde mal sagen, so dass, wie du eben schon gesagt hast, das härteste Jahr war jetzt vor, oder ja, letztes Jahr mit dem pfeiferischen Drüsenfieber, das war letztes Jahr, genau. Das ist schon krass, wenn du in den Wettkampf reingehst. Ich kann mal erzählen, wie das angefangen hat. Anfang des Jahres habe ich da meine Wett- oder erstmal hatte ich da Training, da sind die Speere echt weit geflogen. Und dann müsste ich überlegen, ich glaube Anfang des Jahres direkt habe ich gemerkt im Wettkampf, denn irgendwas stimmt mit mir nicht. Und dann bin ich auch erstmal gar nicht zum Arzt gegangen, wo man auch schlauer draus wird, immer wenn man was hat, einfach zum Arzt gehen, durchchecken lassen. Ich habe, glaube ich, noch 2 Wochen weiter mein Training gemacht und war auch echt, muss ich sagen, richtig faul geworden. Was Einlaufen, ich war einfach nur noch müde, was das Einlaufen anging, und da habe ich gesagt, genau, irgendwas stimmt nicht, ich werde jetzt mal zum Arzt. Und da hat sich halt rausgestellt, pfeiferisches Drüsenfieber, und ich sage jetzt einfach, ist der größte Scheiß, den du haben kannst, weil du kannst halt nichts gegen machen, richtig. Du musst das auskurieren, und das kann Tage, Wochen, Monate oder auch öfters Jahre dauern, bis das wechselt. Also ich habe mal gehört, dass manche da schon in der Jugendzeit 2, 3 Jahre mit zu tun hatten. Ich glaube, das war sogar die eine Ärztin, wo ich war, die mir das erzählt hatte, dass sie das hatte früher. Ich glaube, das war ich auch so mental ein bisschen im Breakdown. Also ich wusste gar nicht mehr, was ich jetzt richtig oder falsch mache. Ich wollte die Saison unbedingt machen. Ich habe auch Ich glaube, ich hätte echt die ganze Saison einfach wegschmeißen sollen, gar keine Wettkämpfe mehr machen sollen, weil ja, ich war einfach so kaputt, wusste gar nicht mehr, was ich ja im Wettkampf da auch mache. Aber ich habe es ja irgendwie trotzdem gemacht, was vielleicht auch, wo manche sagen, das ist jetzt nicht so schlau im Endeffekt, wenn man drüber nachdenkt. Aber ich sag mal so, ich war dann trotzdem noch bei einer Europameisterschaft mit diesem pfeiferischen Drüsenfieber und habe da noch den zweiten Platz irgendwie belegen können. Es war auch ein komischer Wettkampf. Also ich hatte die ersten 3 Würfe wieder dieses Schlappheitsgefühl in den Beinen, wo ich so gefühlt gar keine Spannung habe. Und im vierten Versuch hat es dann auf einmal geklappt. Also ja, ich glaube, der war dann auf 78 Metern. Da habe ich dann mich einmal irgendwie nach dem dritten Wurf richtig zusammengerissen, habe gesagt, es kann nicht sein. Und dann habe ich es einfach noch geschafft. Aber ich würde sagen, das war schon das, ja, beschissenste Jahr meiner Karriere bisher.
Was hat dich damals angetrieben? Weißt du das noch?
Genau, ich bin eigentlich so ein, ich bin ein Kämpfer und sag mir selber immer, ich, egal was kommt, ich gebe nie auf. Und ich glaube, das war in dem Jahr auch sehr wichtig. Ich habe trotzdem mein Training weiter durchgezogen über das ganze Jahr. Ich habe alles gegeben. Ich kann, das kann ich ja auch mal erzählen. Ich hatte im Training dann einen Leistungsabfall. Ich habe zu dem Zeitpunkt 130 Kilo gerissen. Also schon ordentlich was, also vor diesem pfeiferischen Drüsenfieber. Als ich dann Pfeifer hatte, hatte ich auf einmal nur noch, ich weiß nicht, 100 Kilo, glaube ich, gerade so hoch gekriegt. Also das merkt man dann schon. Dann haben sich auch viele dann gewundert, wieso das auf einmal dann so eine Kurve nach unten geht, weil diese Vorbereitung war echt richtig, richtig gut und auf einmal kommt dann sowas. Also macht man nichts, muss man sich wieder rankämpfen. Ich glaube, das habe ich jetzt bewiesen damit. Ich habe dann ja in der darauffolgenden Vorbereitung, wo da ich glaube, ich hatte nach der Saison mal für ein paar Wochen Pause gemacht, einfach gar keinen Sport. Da hat sich mein Körper auch sehr viel erholt. Und dann habe ich danach wieder angefangen zu trainieren. Und dann gingen die Kraftwerte auch alle wieder schön nach oben. Jetzt bin ich ja schon bei fast 100, ja, 145 Kilo, fast 150 Kilo Reisen. Also das ist jetzt nochmal ordentlich nach oben gegangen alles. Und ja, generell auch in den anderen Sachen, was so macht man ja auch sehr viel als Schwerwerfer, Sprint, Sprung Sachen sind auch, haben sich auch deutlich verbessert. Man sieht auch, ey, das finde ich immer ganz schön. Ich habe letztes Mal meine Autogrammkarten, die ich hier so rumliegen habe, von vor 2 Jahren angeguckt. Jetzt mal von diesem oder letzten Jahr. Und wie man sich auch so verändert. Also so vom Körperbau her ist auch immer schön zu sehen, dass sich das auch ein bisschen auszahlt. Denn ich war früher nämlich, ne, ich war früher eigentlich immer so der ja, stabil gebaut, war schon immer sehr, sehr kräftig, von Kind an. Ich hatte ja auch sehr früh schon mit Krafttraining dann, glaube ich, angefangen, wo die anderen noch nicht mal wussten, was das ist. Also da hat unser Trainer sehr viel Wert früher drauf gelegt. Das war auch jetzt kein Krafttraining, wo du direkt unter die Bank da und probierst das Maximum rausholen. Ich glaube, wir haben erstmal 1,5 Jahre nur mit der Hantelstange diese ganzen Ausführungen geübt, das ist auch, glaube ich, sehr wichtig.
Wie alt warst du damals, als du dann angefangen hast?
Ja, 14, 15, nee, 15 müsste das. Da hatte ich dann erstmal ein Jahr nur mit der Hantelstange bei allen Übungen die Ausführungen geübt. Ich weiß noch, bis dann der Tag kam, so heute darfst du dann mal ein bisschen was raufpacken, da habe ich mich auch gefreut. Ich bin nämlich sehr,
Ja.
sehr gerne im Kraftraum.
Und ist ja auch die Grundlage für das, was du heute erntest,
Genau,
ne?
ich finde es immer ganz lustig zu sehen. Ich habe ja auch gute Freunde aus anderen Disziplinen, zum Beispiel den Diskuswurf, Kugelstoßen und Hammer. Und wenn du dann so siehst, also eigentlich sind wir alle gleich. Ich glaube, jeder, der im Wurfbereich aktiv ist, ist gerne im Kraftraum. Würde ich jetzt so sagen, gerade bei den Männern ist es echt extrem. Also da geht, glaube ich, jeder gerne rein.
Lass uns noch mal einmal ganz kurz auf diese 90 Meter schauen. Du hast das ganz am Anfang so schön beschrieben, weil du sagtest, ich kann mich gar nicht mehr an jedes Detail dieses Wurfes so erinnern. Und das klang so, als würden da so, wären da so Automatismen, die schon lange angelegt sind, wie in so ein Rädchen zusammenfassen. War denn das unterm Strich der für dich perfekte Wurf? Oder hast du zusammen mit Matthias diesen Wurf inzwischen auch schon auseinandergenommen und ihr wisst, nee, da sind immer noch Sachen, die wir. Wenn dann wieder alle der Körper fit ist und du wieder in der Form bist von Februar, die dann noch mal besser sein können.
Also ich würde tatsächlich sagen, der perfekte Wurf ist es nicht. Ich glaube, einen perfekten Wurf gibt es nicht. Der sagt man immer. Du hast immer wieder Bausteine da und da. Und ich glaube, bei dem Wettkampf, auch wenn ich sage, boah, das Stemmbein, das stand für meine Verhältnisse echt gut, hat es, glaube ich, trotzdem immer noch ein bisschen nachgegeben. Und da, eigentlich, wenn du überall so raufguckst, findest du immer neue Sachen, wo du noch dran arbeiten kannst. Und man hat sich den Wurf schon mal angeguckt und auch so ein paar Sachen dann halt wie bezüglich des Stemmbeins gesehen. Was ich bei dem Wurf richtig geil gemacht habe, war dieses lange geschlossen sein und im letzten Moment erst dann oben aus der Schulter gezuckt. Das war, glaube ich, schon so ein wichtiger Baustein, der mir dann im Endeffekt nach dem Wettkampf ein bisschen verloren gegangen ist. Da dann die Fußprobleme wieder anfangen und dann wird die Technik wieder unsauberer. Also generell, wenn irgendwas nicht stimmt, auch wenn du oben Schulterprobleme hast, wird es halt unsauberer. Das macht sich dann schon bemerkbar in der ganzen Technik. Aber ja, ich würde sagen, es war kein perfekter Wurf, aber für meine Verhältnisse erstmal schon. Fürs Erste.
Ja, fürs Erste, gutes Stichwort, Max. Zum Abschluss unseres Gesprächs, wenn wir jetzt mal so überlegen, mit 19 Jahren hast du schon so unglaublich viel erreicht. 90 Meter, Olympische Spiele, Europameisterschaften im Finale, beziehungsweise unter den Top 12. Was darf denn da noch kommen? Was treibt dich denn da jetzt noch an?
Ja, das ist schon eben ein bisschen angedeutet. Ich war überall dabei. Und bei meinen nächsten Wettkämpfen will ich dann hoffen, dass ich mal um die Medaille mitwerfen kann. Also, ich glaube, das ist dann der nächste Step. Erstmal das eine ist dabei zu sein und dann aber auch mal, ja, abzuliefern und auch zeigen, was man drauf hat. Und ich denke mal, das macht sich mit meiner Medaille am besten bemerkbar. Also das wäre jetzt so mein
Absolut,
Ziel.
absolut.
Ob es jetzt nächstes Jahr schon klappt, das weiß man nie. Aber ich sag mal so, bei den nächsten Olympischen Spielen ist es auf jeden Fall mein Ziel. Und ich denke mal, wenn ich jetzt mich weiter so entwickle, ist es auch sehr realistisch, dass das klappt.
Sehr schön. Max, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch und fürs Mitnehmen in ganz viele Aspekte. Ich glaube, wir haben ganz viel gelernt und Inspiration getankt und ich glaube, ganz viele Leute freuen sich auf all das, was da noch von dir kommt. Danke dir,
Ja,
Max
vielen
Dehning.
Dank.